Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life. Nach der Sommerpause, auch wenn es schon Folge 2 ist, nochmal ein kleiner Reminder, ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE. Wir haben hier immer normalerweise, jetzt spoilere ich schon ein bisschen, einen medizinischen Experten oder eine medizinische Expertin und jemanden aus der technischen Fraktion dabei, um eben zu gucken, wo ist denn da die Schnittstelle, was für Forschung kann da eben entstehen. Und heute ein besonderes Special, haben wir noch einen weiteren Gast, und zwar jemand eher aus der Industrie. Aber das können Sie uns am besten erzählen. Ich begrüße ganz herzlich Herr Rösch und genau, würde Sie bitten, zu Beginn einmal sich vorzustellen.
Vielen Dank, Frau Schnorr. Mein Name ist Andreas Rösch. Ich bin von meinem beruflichen Werdegang zunächst Elektrotechnikstudent gewesen und habe an der TU Darmstadt Elektrotechnik studiert. Anschließend Computer Science, also klassische Informatik, an der Oregon State University in USA. Anschließend an der TU Berlin promoviert mit dem Thema neuronale Netze in Anwendungsgebieten und mit meinem Unternehmen Smart Medication eHealth Solutions GmbH sind wir seit 12 Jahren dabei, telemedizinische Lösungen zu implementieren. Und eine unserer ersten größeren Projekte war tatsächlich die Plattform für die Hämophilie, die seit nunmehr gut 10 Jahren läuft und live im Betrieb ist und die Hämophilie-Szene mit Softwarelösungen versorgt.
Ja, ganz vielen lieben Dank. Und da sind wir auch wieder komplett im Thema. Tatsächlich passiert es ja aber, dass der ein oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin mal eben auf die zweite Folge klickt und nicht auf Folge 1. Deshalb auch da würde ich sagen, vielleicht nehmen Sie uns noch mal mit. Wozu konkret forschen Sie denn auch mit Herrn Hoog-Anting und Herrn Mohndorf? Und was ist da vielleicht ganz speziell eben Ihre Rolle dabei?
Ja, wir haben uns vor 10 Jahren diese besondere, seltene chronische Erkrankung Hämophilie ausgesucht. Warum? Weil dort der Bedarf für telemedizinische Lösungen besonders groß ist. Ziel ist es immer, Patient und Arzt und alle weiteren Teilnehmer drumherum zusammenzubringen, um diese sehr teure, sehr komplexe Erkrankung bestmöglich therapieren zu können. Und für uns ist es eben wichtig, neue Anwendungsgebiete zu erschließen in der Hämophilie. Und ich denke, das ist im Teil 1 auch schon zur Sprache gekommen. Geht es ja auch insbesondere um Gelenkgesundheit, um Bewegung, um Problematiken rund um die Gelenke. Und wir haben jetzt ein neues Forschungsprojekt zusammen mit dem Land Hessen aufgesetzt, um eben die Gelenkgesundheit adressieren zu können. Und dabei in Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt entsprechende Methoden und Verfahren zu entwickeln, einschließlich Videoanalysen, KI-basierte Analysen dieser Bildinformationen, um die Gelenkgesundheit für diese besondere Erkrankung in der Hämophilie zu adressieren.
Vielleicht können wir ja heute tatsächlich schon sagen, wie lange forschen Sie eigentlich konkret? Ich glaube, so haben wir das noch gar nicht festgesetzt. Wie lange sind Sie drei schon in der Kombination zusammen? Und kann man an dem Punkt schon sagen, wir haben schon was erreicht, also wir haben schon erste Erkenntnisse und dabei spielen besonders die und die Technologien eine Rolle und genau, da können wir jetzt schon absehen, das kann das und das für die Zukunft bedeuten. Ich würde sagen, wahrscheinlich starten wir mal mit Herrn Mohndorf. Sie sehen das ja dann direkt eben im klinischen Zusammenhang, ob es schon erste Ergebnisse gibt.
Frau Schnorr, es gibt zahlreiche Ergebnisse, die wir vorweisen können, die wir auf zahlreichen Kongressen mit, ich weiß nicht wie viel Poster, Originalbeiträgen und dergleichen schon niedergelegt haben, publiziert haben. Da gibt es eine ganze Fülle von Sachen, das würde den Rahmen hier sprengen, um das alles jetzt aufzuzählen. Zunächst mal vor knapp 15 Jahren schon haben wir uns eigentlich, wie ich in der ersten Folge sagte, uns Gedanken gemacht, überhaupt erstmal die Patienten, die Ärzte und wer noch so alles daran teilnimmt, zu vernetzen elektronisch mit einer Telekommunikationsplattform. Das war vor 15 Jahren noch sehr schwierig, weil es noch keine Smartphones gab. Und so richtig Fahrt hat das aufgenommen mit Herrn Rösch, mit der Plattform Smart Medication und wo eben Smartphones sehr, sehr hilfreich sich gezeigt haben, diese Vernetzung zunächst mal hinzubekommen. Warum Vernetzung? Ich sagte es schon in der ersten Folge, ein ganz großer Teil unserer Informationen kommt vom Patienten selbst. Das heißt, er gibt ein, wie viel er substituiert hat, was seine Probleme sind, seine Schmerzen und dergleichen. Und wenn er das nicht selber eingibt, dann können wir das nicht wissen und können auch keine Forschung damit betreiben und sehen im Prinzip gar nicht, wo eigentlich das Problem ist. Und das ist natürlich eine ideale Situation, jetzt mit der Telemedizin überhaupt diese Vernetzung erstmal hinzubekommen. Das hat sehr viel mit Training zu tun für die Patienten. Also das ist nicht so trivial. Wir reden hier von vielleicht 2000 Patienten, die dieses System benutzen, die dann auch erstmal geschult werden müssen und die Bedeutung dieser Systeme erstmal klar gemacht werden. Und wo wir jetzt hinmünden, ist eigentlich so ein bisschen die Kür. Das war ja erstmal die Pflicht, dass wir einfach diese Vernetzung überhaupt erstmal hinbekommen. Und jetzt macht es richtig Freude, jetzt an Forschung, direkt andere Forschung nochmal zu gehen, wo wir diese Systeme erweitern können. Aber da werden wir, glaube ich, im Laufe der Sendung noch drauf kommen, welche Möglichkeiten der auch Bewegungsanalyse und was nicht alles, womit sich die Elektronik heute beschäftigt und womit wir das bereichern können.
Ja, Herr Hoog-Anting, ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo ich von Ihnen wissen möchte, wo sagen Sie denn, das ist jetzt Ihr Verdienst? Wo können Sie sagen, da waren einfach die und die Technologien so gewinnbringend und maßgeblich, um eben diesen Fortschritt da zu erlangen?
Also was jetzt konkret die Hämophilie angeht und dieses Projekt, bin ich tatsächlich erst seit ungefähr einem Jahr dabei. Ne? Andreas, seit wann sind wir dabei, dieses Projekt aufzusetzen? Also relativ kurz, nachdem ich hier in Darmstadt angefangen habe. Sprich, was diese ganzen Entwicklungen angeht, die Herr Mondorf angesprochen hat, das war tatsächlich alles vor meiner Zeit. Womit wir uns schon, also auch seit meiner Zeit in Aachen eben beschäftigen, ist die Integration von verschiedenen kontaktlosen Messtechniken oder nicht störenden Messtechnikverfahren. Und da haben wir einige Arbeiten vorzuweisen oder einige Arbeiten, in denen wir zeigen konnten, dass wir letztendlich oft recht gut an medizinische Referenzverfahren herankommen können. Nicht immer, aber oft genug oder schaffen es mit Verfahren, die den Patienten möglichst wenig stören, oft genauso gut zu werden wie medizinische Verfahren, wenn wir uns in einer guten Bedingung befinden. Ja, also wenn beispielsweise wenig Störungen vorhanden sind. Die Kunst ist dann immer zu unterscheiden aus diesen Signalen, wann bin ich jetzt in dem Zustand, wo ich eine Aussage treffen kann und wann muss ich sagen, okay, in diesem Moment kann ich keine Aussage treffen. Da haben wir relativ viel zu geforscht. Ziel ist natürlich immer, möglichst viel aus solchen Daten herauszukitzeln, also diese Phasen, in denen man messen kann oder Phasen, die man auswerten kann, möglichst zu erweitern. Aber was eben auch gerade in diesem Heimmonitoring-Aspekt eben sehr wichtig ist, ist eben diese Unterscheidung zu sagen, okay, wann kann ich Dinge auswerten, wann kann ich es eben gerade nicht tun. Womit wir uns auch in der Vergangenheit viel beschäftigt haben, ist eben diese kontaktlose Messtechnik, wie auch schon in der ersten Folge angesprochen, und eben auch die Fusion von verschiedenen Sensormodalitäten. Und was wir zeigen konnten, ist, dass wir eben oft mit relativ einfachen, nicht störenden Sensoren nah an medizinische Sensoren klassischer Art herankommen können. Was insbesondere wichtig ist, ist unterscheiden zu können, wann sind die Daten gut genug, dass ich sie auswerten kann und wann sind sie es eben nicht. Wir werden nie den Anspruch haben, dass wir sagen können, unsere Messtechnik ist immer vergleichbar mit dem, was man beispielsweise in einem Krankenhaus, in einem Bewegungslabor etc. vorfindet. Das ist aber gar nicht der Anspruch. Ja? Wenn wir sagen, wir können eine Überwachung zu Hause gewährleisten, wo wir ohne eben Störung relativ viel Daten aufzeichnen können, dann reicht es uns eben auch, wenn wir eine valide Aussage treffen können, wann sind die Daten jetzt gut genug und können ausgewertet werden und wann sind sie es eben nicht.
Jetzt hatten wir ja auch in der letzten Folge tatsächlich schon darüber gesprochen, wie das Ganze dann aussieht. Eben benutzerfreundlich, komfortabler für den Patienten, die Patientin von zu Hause aus, im Idealfall in einer Wohlfühlzone hoffentlich eben attraktiv gestaltet, diese Übungen zu machen. Ich frage mich ja jetzt ein bisschen, ob es da irgendwelche Bedingungen für gibt. Kann das erstmal per se jeder, jede Hämophilie-Patientin, Patienten machen oder muss man einen Grad an Schwere der Erkrankung vorweisen? Jetzt in Ihrem Forschungsfall wird es natürlich so sein, dass es jetzt erstmal Freiwillige wahrscheinlich gibt, die überhaupt an der Forschung teilnehmen, aber tendenziell stelle ich mir das so vor, das ist ein Programm, das werden dann Ärzte und Ärztinnen eben weiterempfehlen. Man kann sich das irgendwie runterladen als App oder wie auch immer. Und das jetzt so meine Frage, ist das sowas, was jeder, jede dann zu Hause hat mit Hämophilie? Stellen Sie sich das so vor oder kann das gar nicht funktionieren, weil es doch so individuelle Verläufe gibt?
Ja, ich glaube, das müssen wir doch noch mal ein bisschen ergänzen, was Herr Hoogantyik sagt. Aber es geht jetzt nicht nur um die Alternative, dem Patienten jetzt irgendwelche Bewegungssensoren aufzukleben und in einer standardisierten Umgebung zu messen versus jetzt dieser kontaktlosen Bewegung. Was haben wir überhaupt für Möglichkeiten, muss man sich mal vorstellen, die Gelenkgesundheit aus medizinischer Sicht und auch aus Patientensicht zu überprüfen. Das ist ausgesprochen schwierig und ja, man kann sagen, eigentlich rudimentär. Der Patient kommt in die Praxis, wir können die Hand auflegen, wir können einen Gelenkstatus machen. Das ist also eigentlich eine klinische Untersuchung, die sehr subjektiv ist, die auch sehr langwierig ist, die viel Zeit in Anspruch nimmt und im Zweifelsfall eben nicht gemacht wird. Das Zweite wäre technische Möglichkeiten. Ultraschall ist ganz, ganz schwierig. Wir kommen nicht in das Gelenk rein, sodass wir eigentlich auf Röntgenmethoden oder auf Kernspintomographie, auch sehr aufwendige Methoden beim Kind teilweise gar nicht durchführbar, zurückgreifen müssen. Und insofern sind meine Erwartungen als Mediziner an die Forschung, die jetzt ansteht, noch deutlich weit über das hinausgehend, was wir jetzt besprochen haben, nämlich überhaupt eine Möglichkeit zu haben, nicht nur kontaktlos, sondern auch zu Hause sehr schnell und wiederholt vor allen Dingen eine gute Methode zu haben, um die Gelenkgesundheit, wenn man so will, zu überprüfen. Also der Anspruch, den wir als Mediziner oder den ich als Mediziner habe und die Erwartung, die gehen ganz deutlich darüber hinaus. Und wir haben vielleicht überhaupt das erste Mal eine Möglichkeit überhaupt mit sehr guten Methoden, und das hoffe ich, dass das auf uns zukommt, diese Frage der Gelenkblutung und der Gelenkdestruktion durch die Blutung frühzeitig zu erkennen und dann eben auch besser zu behandeln. Und das ist sehr wichtig, weil wir, da kommen wir glaube ich auch noch drauf, jetzt praktisch vor neuen Aufgaben stehen, wie Gentherapie, wie neue Medikamente. Die müssen sich erstmal beweisen, ob die auch genauso gut sind wie die alten. Und im Mittelpunkt steht immer die Blutung und die Gelenkgesundheit. Und wenn wir mit den Methoden, die Herr Hoogantyik und Herr Rösch jetzt vorstellen und entwickeln, zu einer Möglichkeit kommen, das sehr elegant und schnell und auch gut zu dokumentieren und zu verfolgen, dann sind wir einen riesigen Schritt weiter in der Medizin. Und ich habe da doch wesentlich größere Erwartungen als nur sozusagen als Komfortzone zu Hause irgendwie, sondern ich sehe da ganz, ganz große Chancen für die Medizin auf uns zukommen.
Herr Rösch, was sagen Sie? Wie stellen Sie sich den Anwendungsbereich in 10 Jahren vor? Hoffentlich kürzer.
Ja, lassen Sie mich das gerne weiter ergänzen aus unserer Sicht als Hersteller von telemedizinischen Anwendungen und Plattformen. Für uns ist ein ganz wesentlicher Aspekt, und das haben wir in den letzten 10 Jahren ausführlich lernen dürfen und müssen, die Patientenadhärenz, nämlich dass Patienten diese Systeme, die sie angeboten bekommen, diese elektronischen Systeme, auch nutzen und zwar dauerhaft nutzen. In unserem Fall reden wir ja über eine seltene chronische Erkrankung. Das heißt, die Patienten werden lebenslang therapiert und sie können sich gut vorstellen, dass die Adhärenz dann ganz, ganz wichtig ist, um die Patienten über lange Zeiten und lange Strecken mit diesem System bedienen zu können. Weil wir wollen ja natürlich den Patienten monitorieren und das über sehr lange Zeitläufe. Nur dann ergibt sich ein sinnvolles Bild. Wir wollen eine Baseline schaffen und den Patienten nachmonitorieren und sehen, wie sich der Patient dann wirklich nicht über Wochen oder Monate, sondern über Jahre und viele Jahre entwickelt. Der zweite Aspekt, den ich hier nochmal erwähnen will, ist die Patientenindividualisierung, die wir in diesem Forschungsprojekt nämlich ganz bewusst anstreben. Ich will es mal an einem Beispiel festmachen. Wenn ein Patient mit einem gewissen Gelenkstatus zu seinem Arzt geht, dann benötigt er ja eine sehr individuelle Therapie. Das heißt, ich kann mit ihm nur bestimmte Übungen machen, je nachdem, wie der Gelenkstatus ausschaut. Das mag für einen jungen Patienten noch sehr umfangreich möglich sein, für einen älteren Patienten, der schon sehr viele Gelenkschäden hat, nicht mehr. Und die Plattform soll tatsächlich helfen und den Arzt unterstützen, dem Patienten eine patientenindividuelle Therapieoption anhand zu geben. Und genau das wollen wir in unsere Anwendung integrieren.
Jetzt ist ja immer so eine Traumfrage für mich, finde ich, und weil ich das so spannend finde. Wie sehen Sie die Zukunft? Was wünschen Sie sich, wenn Sie sozusagen 3 Wünsche frei hätten, so ungefähr? Was wäre der Traumfall? Was könnte noch passieren? Und da Sie so unterschiedliche Perspektiven mit reinbringen, nehmen wir uns heute auch mal die Zeit, diese alle zu hören. Also, Herr Hoog-Anting, wo sagen Sie, das kommt in Zukunft noch, das sehe ich jetzt schon, das sind so Problematiken, vielleicht auch jetzt ganz akut bei Ihnen im Forschungsbereich, wo sagen Sie aber auch, das sind Sachen, die sehe ich in 15 Jahren, die werden aufploppen, das wird kommen, da bin ich schon heiß drauf, das in 15 Jahren bearbeiten zu können. Und dann, was sind vielleicht Sachen, wo Sie sagen, und das wäre ein Wunsch an Herrn Rösch, um es mir leichter zu machen. Oder an Herrn Mundorf, damit ich noch bessere Erkenntnisse sammeln kann.
Also ich glaube, wenn ich mir was wünschen darf für unsere Forschung, dann wäre das, ich sag mal, gesetzliche Regulierung mit Augenmaß, um es vorsichtig auszudrücken. Denn Sie kennen alle die Datenschutzbestimmungen, die es aktuell gibt, aus gutem Grund, die aber, ich sag mal, recht umfangreich sind. Es gibt gerade im regulatorischen Bereich, was Medizinprodukte angeht, da wird Andreas Rösch auch noch einiges zu sagen können, gibt es aktuell die Umstellung von der MDD auf die MDR. Das heißt, regulatorische Anforderungen werden angezogen. Und was ich sehe, ist, dass das in einem Bereich der Forschung unter Umständen zu großen Schwierigkeiten führen kann. Ja, also dass es einfach für kleinere Fachgebiete, Einheiten von Universitäten immer schwieriger wird, so die Befürchtung, mit Forschung tatsächlich an Patientinnen und an Patienten zu gehen. Und da habe ich eine gewisse Sorge, dass, wenn sich das so weiterentwickelt, wir irgendwann nur noch Theorie, Simulationen, Messungen an irgendwelchen Phantomen machen können, weil es immer schwerer wird, mit wirklichen Patientinnen und Patienten zu arbeiten, für die die Technologie ja gedacht ist. Auch im Bereich der künstlichen Intelligenz gibt es verschiedenste Entwicklungen, dass die EU beispielsweise ja im Bereich der Trustworthy KI da Dinge fordert, die auch in verschiedensten Bereichen sicherlich sehr, sehr wichtig und, ja, wie soll man sagen, notwendig sind. Ja, also dass Algorithmen der künstlichen Intelligenz nicht diskriminieren sollen und solche Dinge. Also alles Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Auch wird ein großer Fokus auf zum Beispiel Erklärbarkeit von KI gelegt. Und das, finde ich, ist ein sehr interessanter Punkt, über den man auch sehr vortrefflich streiten kann. Denn gerade im Medizinbereich, wenn wir beispielsweise an Medikamente denken, ja, bei Medikamenten, da verstehen wir teilweise auch nur sehr bedingt, warum die eigentlich so wirken, wie sie wirken. Deswegen machen wir große Studien mit vielen tausenden Patientinnen und Patienten, um festzustellen, dass Medikamente wirken, dass Medikamente keine unverhältnismäßigen Nebenwirkungen haben. Aber an künstliche Intelligenz sieht es so aus, dass man demnächst den Anspruch haben wird, man muss aber genau erklären können, warum gewisse Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Und das ist etwas, was, ich sag mal, zu Schwierigkeiten führen kann. Und da würde ich mir Regulierung, eine Diskussion mit Augenmaß, würde ich mir da sehr, sehr wünschen. Ansonsten, Sie haben gefragt, wo sehe ich die Zukunft oder worauf bin ich da heiß? Also ich glaube, was die Entwicklung der, ich sag mal, Hardware angeht, Kameratechnologien, auch Wärmebildkameras und so weiter und so fort, das ist natürlich extrem spannend. Also ich meine, wenn wir uns anschauen, was heutzutage wir mit unseren Smartphones machen können, ja, was wir da an Rechenleistung haben, an Bandbreiten, die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, Berechnungen direkt vor Ort durchzuführen, ja, und dadurch zum Beispiel auch im Bereich der Privatsphäre viel unkritischer zu werden, weil ich sage, die Daten des Patienten, der Patientin, die verlassen das Haus gar nicht erst, weil das muss nicht erst in irgendeine große Cloud gespeichert werden, sondern ich kann lokal schon Dinge vorverarbeiten, anonymisieren und so weiter und so fort und die dann weiterschicken. Das finde ich sehr, sehr spannend und natürlich auch die Weiterentwicklung von Methoden der künstlichen Intelligenz ganz allgemein. Also da muss man ja nur in die Presse schauen. schauen, was es da an spannenden Entwicklungen gibt, auch so im Entertainment-Bereich. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird und wie man das dann auch für, ich sag mal, ernsthafte Anwendungen nutzen kann. Ja, weil beispielsweise diese Bewegungsanalyse, mit der wir uns beschäftigen, das basiert letztendlich im Moment auf Frameworks, die beispielsweise von Google und von Facebook entwickelt worden sind, um beispielsweise ja, Bewegungen von Leuten in Videos zu analysieren und dann irgendwelche lustigen Avatare darauf zu projizieren. Ja, also eigentlich Frameworks, die geschaffen worden sind, erstmal für so einen Entertainment-Kontext, wo sich aber immer mehr Arbeiten damit beschäftigen und analysieren, wie exakt sind die eigentlich für jetzt eine quantitative Analyse und da immer mehr Arbeiten zeigen, dass da doch einiges drinsteckt. Und dieser Transfer, ja, von Methoden, die vielleicht für irgendeinen ja nicht medizinischen Anwendungsfall geschaffen worden sind, diese dann in der Medizin zu sehen, was wir damit in der Medizin machen können, das finde ich unglaublich spannend. Da erwarte ich mir Großes.
Ja, das glaube ich Ihnen aufs Wort, wenn Sie das so erzählen. Das klingt unfassbar spannend. Jetzt würde ich ja gerne Herrn Mondorf einmal fragen, weil Herr Mondorf hat schon so viel angeteasert, dass wir darüber ja später sprechen und jetzt können wir darüber reden. Was schwirrt bei Ihnen im Kopf herum, wenn Sie an die Zukunft denken? Was sind vielleicht Fragen, die auch durch Ihre Erkenntnisse oder durch den Fortschritt neu entstanden sind? Wo sagen Sie, da muss man jetzt rangehen oder das sind Aufgaben, die kommen in Zukunft auf uns zu, die uns dann eben noch weiterbringen werden?
Ja, da gibt es eine Menge Träume, eine Menge Illusionen und Hoffnungen, die wir damit verbinden. Lassen Sie mich kurz vorher noch mal was zu diesem Thema von Herrn Hoog-Anting sagen, Datensicherheit und so weiter. Das ist ein sensibler Punkt, insbesondere mit dem, was wir hier gerade diskutieren. Es ist natürlich so, dass jede Online-Plattform immer so die Möglichkeit hat, dass Daten irgendwie, also so ich das als Laie sehe, verloren gehen oder gehackt werden oder irgendwo anderweitig benutzt werden. Und eine Forschung kann natürlich nur funktionieren, wenn das alles zunächst mal an anonymisierten Studien erfolgt. Ich glaube, soweit ist da Konsens und das dürfte auch nicht so schwierig sein. Dann kommt aber Transfer in die Klinik. Und plötzlich haben wir Tools in der Hand, auch Online-Tools und KI und so weiter und so fort, die personalisiert zwischen Arzt und Patienten ablaufen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, zunächst mal darauf zu achten, dass es auch wirklich nur zwischen Arzt und Patient bleibt. Dass der Patient einfache Methoden in die Hand kriegt, das zu benutzen und der Arzt, so wie ich, der wenig von IT versteht, eben auch benutzen kann und dass wir in dem Dialog kein Hindernis haben, weil sagen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ist mir jetzt egal, mache ich nicht, sondern dass wir eine sehr leichte Möglichkeit haben, diese zum Beispiel kontaktlosen Messungen, Herr Hoog-Anting hat es auch gesagt, diese Wärmebilder und was heute vielleicht auf uns zukommt, in diesem Dialog zunächst mal zwischen Patient und Arzt zu verwenden. Warum ist das so wichtig? Eine skurrile Sache hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, dass wir herausgefunden haben über Smart Medication, dass zu Zeiten des Lockdowns weniger Blutungen aufgetreten sind. Ja, Blutungen heißt immer Substitution. Substitution ist teuer, kostet viel Geld. Jetzt kann natürlich die Krankenkasse sagen und der Gesetzgeber sagt, gut, wir sperren alle Bluter irgendwo ein, die gehen alle grundsätzlich in den Lockdown, die werden wir alle irgendwo in das Homeoffice schicken und dergleichen, damit wir Geld einsparen. Oder, dass wir sagen, wir wissen ganz simpel, wie schwer die Patienten sind, weil je schwerer die sind, desto mehr muss da auch ein Faktor und Geld hineingesteckt werden, damit die Blutung gestillt werden kann. Und es kommen schon ganz skurrile Vorschläge. Ja, der Patient, wie schwer ist der? Den müssen wir auf Diät setzen, damit er weniger verbraucht. Das sind ganz subtile Sachen. Aber ich glaube, mit dem, was wir jetzt vorhaben, könnte dieser Missbrauch, wenn Sie so wollen, von staatlicher Seite, von Krankenkassenseite, also ganz schlimme Auswirkungen haben und würde uns letztlich als Arzt und im Dialog zu den Patienten eher hinderlich sein. Also ich glaube schon, es wäre ein Wunsch meinerseits, dass hier weniger die Krankenkassen Möglichkeiten haben, da unmittelbar reinzuschauen, auch der Staat oder auch irgendwelche Register, die da irgendwelche Daten sammeln, ihre Datenwut, das ist nicht gut, sondern wir sollten uns doch fokussieren auf die Patienten und auf den Dialog zwischen Arzt und Patient. Und in diesem Dialog, da öffnen sich viele Fenster. Und ich glaube, da stehen wir wirklich am Anfang von einer Entwicklung, die für uns sehr, sehr segensreich ist. Eben nicht nur auf MRT und auf Ultraschall oder auf solche Dinge, die wir heute zur Verfügung haben, zurückgreifen zu müssen, sondern auch auf Wärmebildkameras, auf leichte Bewegungsanalysen und dergleichen. die immer wieder neu zu evaluieren sind. Und wenn jetzt noch eine KI im Hintergrund, ich weiß zwar nicht genau, was KI ist, ganz offen gestanden, ich sage mal, es gibt Intelligenz und künstliche Intelligenz, aber ich lasse mich gerne überraschen, was da so kommt. Aber wenn uns die irgendwo behilflich ist, diese Dinge doch besser zu analysieren und am Schluss irgendwie uns Zahlen und Ratschläge oder vielleicht nur auch nur ein rotes Licht auf irgendeinem Gelenk zeigt, hier, pass auf, da musst du jetzt wirklich drauf aufpassen, weil das geht aus dem Ruder, dann wäre das natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn uns da tatsächlich irgendwie eine KI zur Seite stehen könnte.
Wo sagen Sie denn, wo stehen denn auch vielleicht Herausforderungen an? Also was sind noch Problematiken? Weil wenn ich so Revue passiere, auch Folge 1, das klingt alles unfassbar toll. Also es klingt nach einfach nur Fortschritt und eigentlich sofortige Anwendung, nachdem es in der Überprüfung funktioniert hat. Und es scheint es ja. Wo sagen Sie denn aber, naja, das sind noch Herausforderungen, da müssen wir auch noch ein bisschen feilen. Also das kann jetzt nicht morgen losgehen.
Nee, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Aber jede Forschung steht natürlich am Anfang irgendwo mit einer gewissen Illusion. Ja, und die Illusion heißt einfach, bessere Möglichkeiten zu haben, der Patienten, Kontrolle des Monitorings, eine bessere Therapie und am letztlich einen gesünderen Patienten am Schluss. Das ist natürlich unser Ziel. Aber wenn wir nicht nach den Sternen greifen, Frau Schnorr, kommen wir nie nach oben. Insofern bin ich immer positiv gestimmt und vertraue jetzt mal auf Herrn Hoog-Anting und auf Herrn Rösch, tatsächlich hier ein Instrumentarium zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen, was wirklich brauchbar ist. Natürlich müssen wir das überprüfen, ja, also kontaktlose Bewegungsanalysen, ja, wenn am Schluss rauskommt, das zeigt uns wirklich nichts Hilfreiches, dann müssen wir uns wieder umorientieren, das ist ganz klar. Ich bin immer ein positiv denkender Mensch, wo ich sage, so weiter wie bisher, nur MRT und dann auf Wiedersehen, das kann es nicht sein. Wir müssen andere Methoden, bessere, leichtere, auch billigere Methoden, so eine MRT kostet sehr viel Geld. Ich glaube, so eine Bewegungsanalyse ist deutlich günstiger und wir reden ja viel von Kosten im Gesundheitswesen, wo wir auch dann vielleicht sogar Geld einsparen können und das an anderer Stelle wieder sinnvoller ausgeben als jetzt über hochtechnisierte Medizin. Und das ist, glaube ich, das, worauf wir hinzielen müssen, eine praktikable, eine leichte und gut durchführbare Monitoring bei den Patienten. Das ist mein Traum und ich bin guter Dinge, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, nachdem ich mir das alles angehört habe, dass wir hier am Anfang stehen von einer sehr, sehr hilfreichen, ja, lassen Sie mich positiv ausdrücken, an segensreichen Entwicklung, die auf uns zukommt. Da bin ich felsenfest von überzeugt und ich denke nicht, dass das vollkommen umsonst ist, was wir machen. Wir werden tolle Ergebnisse erzielen und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich freue mich darauf.
Nein, also so war meine Nachfrage auch gar nicht gemeint, wobei ich Ihren Enthusiasmus und auch den Elan unfassbar schätze und bewundere, weil eine meiner Lieblingsfragen ist auch gerne, wie geht man denn ja mit Dämpfern in der Forschung um? Das ist ja auch ein Thema, nicht immer kann ja alles super laufen. Und das heißt ja gar nicht, dass sich am Ende herausstellt, das funktioniert nicht, sondern dass vielleicht mal erstmal eine Technologie nicht ganz so klappt, wie man sich das überlegt hat, man eine andere Lösung da finden muss und mit einem Umweg vielleicht doch noch ans Ziel kommt. Und gerade für junge Menschen ist das ja ein großes Thema, wenn man dann eben promoviert, zu sehen, es kann auch ein Jahr nicht laufen, habe ich schon oft genug gehört. Und dann platzt der Knoten und es läuft. Und man sieht ja bei Ihnen nach so viel Berufserfahrung und Forschungserfahrung, Sie sind immer noch positiv gestimmt. Das ist ein wunderbares Zeichen hier nach außen.
Ganz kurz, Frau Schnorr, wenn ich das kurz dazwischenfügen darf. Wenn Sie die Hämophilen sehen, die jetzt heute 60 Jahre alt sind, überhaupt 60 geworden sind. Früher war die Lebenserwartung, wenn man das mal so sagen darf, für Hämophilie 17 Jahre. Im Durchschnitt. Und das war bis in die 50er Jahre hinein. Ja, da habe ich zwar noch nicht gelebt, aber unsere Vorväter schon. Das ist noch nicht so lange her. Lebenserwartung 17 Jahre, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, bis 1950 hinein. Und dann kommen neue Produkte, es kommt neue Technologie. Und dann kommen wieder Rückschläge wie HIV und Hepatitis. Aber wir bleiben dran und heute muss man sagen, ist die Lebenserwartung von Hämophilen nahezu normal. Da muss man schon positiv gestimmt bleiben und sein und auch nach vorne gucken, was kann man noch alles optimieren. Es gibt guten Grund, optimistisch zu sein, glaube ich schon.
Ja, absolut. Herr Rösch, jetzt kommen wir zu Ihnen. Wie ist es bei Ihnen? Sie haben ja auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel eben auch da drauf. Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Was sind vielleicht gerade in der Anwendung jetzt auch noch Themen, die auf Sie zukommen, in der Entwicklung vielleicht? Und was sagen Sie, das ist so Ihr Wunsch, Ihr großer Wunsch, den Sie hier heute äußern. Und ich hoffe, ich kann ihn dann durch den Podcast in Erfüllung gehen lassen vielleicht.
Ja, lassen Sie mich dazu mal einen Blick auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen werfen. Das wird ja nun mantraartig von der Politik seit vielen, vielen Jahren vorweggetrieben, dass gerade Deutschland da sehr rückständig ist und aufholen muss. Jetzt haben wir natürlich mit dem DVG, mit dem digitalen Versorgungsgesetz, haben wir die sogenannten DIGAs, die digitalen Gesundheitsanwendungen bekommen, die erstmalig in der Regelversorgung, also im ersten Gesundheitsmarkt von den Krankenkassen auch vergütet werden. Das klingt jetzt alles erstmal ganz toll, wie der Herr Spahn damals gesagt hat, wir sind auf der Welt einzigartig. Ja, das stimmt. Zunächst gibt es kein anderes Land, was derartige Vergütungsmodelle etabliert hat. Wenn wir uns das Ganze aber mal etwas genauer anschauen, dann müssen wir zum Beispiel konstatieren, dass in dem Katalog der DIGAs, der mittlerweile ungefähr 30, 35 digitale Gesundheitsanwendungen umfasst, keine einzige chronische Erkrankung adressiert wird. Das sind alles Erkrankungen rund um psychische, rund um andere Themen, aber chronische Erkrankungen, so wie wir sie adressieren, sind dort nicht enthalten. Man muss sich natürlich auch fragen, warum. Die Vergütungsstrukturen, wie sie bisher geschaffen wurden und auch die Vergütungsmodelle sind bisher wenig geeignet für eben seltene chronische Erkrankungen. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen möchte, dann ist natürlich mein Wunsch, dass wir Themen wie diese sehr viel besser in der Regelversorgung etabliert bekommen und dann auch ein Vergütungsmodell finden, was dann den Herstellern erlaubt, diese Forschungsergebnisse auch in anwendbare Produkte umzuwandeln.
Und wo sagen Sie, wo sehen Sie jetzt die Zukunft Ihrer Forschung?
Ja, wir werden auf jeden Fall uns weiterhin dem Thema chronische Erkrankungen, selten chronische Erkrankungen widmen. Da sehen wir großes Potenzial, allerdings derzeit nicht unbedingt in dem von der Politik vorgesehenen Kontext, sondern dann eher auch in der Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen, Stichwort Gentherapie. Das sind ja jetzt ganz neue Therapieformen, die im letzten Teil diskutiert wurden. Und wir natürlich mit Pharmaunternehmen zusammen versuchen, diese neue Therapieform in Anwendungsgebiete hineinzubringen. Und da spielt in der Tat dann das, was die Politik vorgibt, überhaupt keine Rolle, weil sie dort keine Mechanismen und Verfahren etabliert hat, die uns da helfen.
Glauben Sie, das wird noch kommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Die elektronische Gesundheitskarte gibt es ja auch schon seit 2006. Wird sie denn noch kommen in der Form, wie sie ursprünglich mal angedacht war? Ja, sicherlich nicht mehr. Wir werden ja ein neues Modell mit Zertifikaten und zertifikatsbasiert bekommen. Die alte elektronische Gesundheitskarte, wie ursprünglich angedacht, wurde ja nie in der Breite vollständig implementiert. Also jeder, der, und das ist sicherlich auch eine Botschaft an junge Leute, jeder, der sich im Gesundheitsmarkt bewegen will, muss wissen, dass er einen sehr langen Atem braucht und die Politik nicht unbedingt das macht, was so der gesunde Menschenverstand eigentlich vorsehen würde.
Da bringen Sie eine, ich würde sagen, im weitesten Sinne Brücke zum nächsten Punkt. Ich würde den Forschungsteil tatsächlich an dieser Stelle beenden, außer Sie sagen jetzt, ich muss hier nochmal eingreifen, ich muss noch was ergänzen. Hier meldet sich aber keiner.
Doch, ich würde schon noch was ergänzen wollen. Andreas, das klang so ein bisschen negativ, auch in den Staat hinein gesprochen. Ich gebe dir da vollkommen recht, das ist Status quo, aber wir dürfen natürlich nicht locker lassen. Das einzige Mantra, was die Krankenkassen und der Staat versteht, ist Kosteneinsparung leider im Gesundheitswesen. Und vielleicht sollten wir auch unsere Forschung, die wir hier machen, ich hatte es vorhin angesprochen, durchaus auch so ein bisschen in diesen Kontext hineinstellen. Wenn wir MRTs einsparen können, wenn wir Gelenkersatz einsparen können, wenn wir Krankenhauszeiten einsparen können, nämlich durch das, was wir hier gerade machen, und das, da bin ich fest von überzeugt, dass wir das tun können, dann müssen wir uns sehr gut immer mal wieder sagen, wir sparen diese ganzen Dinge ein. Und wenn wir diese ganzen Dinge einsparen, dann würden wir auch gerne die Forschung besser unterstützt haben und sowohl zwischen Arzt und Patient, du sagst Gesundheitsversorgung, aber auch für dich und für Herrn Hoog-Antik in der Forschung. Je mehr Geld wir dort hineinstecken, desto mehr sparen wir doch im ganz großen Stil hinten nach, weil wir keine Gelenksersatzoperationen brauchen, keine Krankenhausaufenthalte, keine MRTs und so weiter. Das heißt, wir müssen immer wieder auch diese Punkte der Ökonomisierung durchaus immer wieder auch erwähnen. Und das ist, glaube ich, ein Ohr, die für Krankenkassen und den Staat durchaus interessant sind. Und da dürfen wir nicht locker lassen. Das eine widerspricht nicht dem anderen. Es ist nicht immer nur gut, was teuer ist, sondern in dem Fall, glaube ich, können wir ganz gut auch zu eine Wirtschaftlichkeit der Medizin beitragen. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir das nicht vergessen.
Ja, vielen Dank nochmal für Ihren. Ich finde das irgendwie so schön, weil eigentlich empfinde ich, habe ich jetzt gar nichts als negativ verstanden, sondern als eine sehr berechtigte Kritik von Seiten Herrn Röschs. Aber die Mischung Ihrer Truppe, so nenne ich das jetzt mal ein bisschen salopper, glaube ich, ist eine sehr schöne und ich kann mir ihren Arbeitsalltag als sehr, sehr harmonisch und gewinnbringend vorstellen, Sie drei zusammen. Jetzt haben alle ein Schmunzeln im Gesicht. Das sieht natürlich keiner unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, wir kommen jetzt zum Ende und wir befinden uns ja hier eben im Podcast der DGBMT. Das heißt, meine Frage ist so ein bisschen, ich weiß natürlich gar nicht, tendenziell besteht die Option ja für ganz unterschiedliche Seiten, nicht nur für Herrn Hoog-Antik Teil der DGBMT zu sein, ob Sie, Herr Mondorf oder Herr Rösch da auch Teil sind, aber meist ist ja jeder in irgendeinem Netzwerk drin, um eben von Kongressen oder anderen Angeboten zu profitieren, um sich breiter aufzustellen, um Kontakte zu knüpfen. Was ist denn so Ihr Tipp oder Ihre Erfahrung? Wo würden Sie sagen, das geben Sie jetzt jungen Leuten nach dem Studium, vielleicht in Ihrer Promotion, das würden Sie gerne mitgeben. Warum sollte man eventuell solchen großen Netzwerken oder solchen Verbänden irgendwie eben beitreten oder sowas eben nutzen? Herr Hoog-Antik, Sie sind ja definitiv dabei. Was sagen Sie?
Also ich kann das absolut nur empfehlen, solchen Netzwerken beizutreten und dann insbesondere auch die entsprechenden Tagungen zu besuchen, ja, also und auch häufig mehrfach die gleichen Tagungen, ja, also gerade wenn man dann promoviert und sich länger mit irgendeiner Materie beschäftigt, weil man merkt, dass man dann auf den Tagungen, die dann ja doch Gott sei Dank jetzt auch wieder in Präsenz stattfinden, dass man immer wieder die gleichen Menschen trifft, man kommt ins Gespräch und so bilden sich dann eben diese Verknüpfungen, diese Regelmäßigkeit, das ist etwas, was ich als sehr, sehr wichtig empfunden habe, weil auch mir hat man natürlich erzählt, ah ja, man muss zu den Konferenzen fahren und das Netzwerken, das ist wichtig. Dann war ich auf meiner ersten Konferenz und dachte mir, naja, komisch, irgendwie so super integriert fühle ich mich jetzt eigentlich noch nicht, ja. Aber dass das halt einfach, ob der menschlichen Natur halt auch daran liegt, dass man sich mehrfach sehen muss, dass man wieder ins Gespräch kommt und dass sich dadurch dann eben durch so langfristige, wiederholtes Zusammentreffen, Dinge zusammen unternehmen, Projekte gemeinsam anbahnen, dass sich dadurch dann eben halt so eine wirkliche Verknüpfung, Vernetzung irgendwie ergibt. Das ist was ich eigentlich recht wichtig fand. Also es ist allein jetzt der DGBMT beispielsweise beizutreten und dann halt als passives Mitglied da irgendwo geführt zu werden, das wird es wahrscheinlich nicht bringen. Ja, also es ist dann doch eher der wirkliche Austausch mit echten Menschen im echten Raum, der dann dazu führt, dass man sich wirklich vernetzt im eigentlichen Sinne.
Herr Mondorf, was sind Ihre Erfahrungen damit? Würden Sie sagen, ja, ich stimme Herrn Hoog-Antik zu oder...
Ich stimme Herrn Hoog-Antik auf jeden Fall zu. Gerade so der Kommentar der Präsenz wieder mal. Ne? Also mir kommen eigentlich zwei Dinge so durch den Kopf. Das eine ist, dass auch fachübergreifende, das ist ja auch das, was wir jetzt hier gerade machen. Netzwerk unter Medizinern ist ja alles ganz gut und schön, aber wenn sich immer nur dieselben treffen mit ihren selben Ideen und nur Mediziner, das wird dann auch ein bisschen langweilig, für mich zumindest. Und wenn ich jetzt hier mit Herrn Hoog-Antik und mit Herrn Rösch zusammensitze, dann kommen plötzlich eine ganze Fülle neuer Ideen auf einen zu und wie kann man das ein oder andere anwenden? Ich glaube nicht, dass irgendein Mediziner auf die Idee gekommen wäre, nur unter Medizinern jetzt eine Bewegungsanalyse mit diesen Techniken zu machen, weil wir gar nicht das Wissen haben. Insofern ist dieses übergreifende, fachübergreifende sehr, sehr wichtig. Und einen kleinen Kommentar lassen Sie mich nochmal ergänzen. Ich finde, wir müssen ein bisschen mehr wieder auf junge Leute überhaupt zukommen. Es kann nicht sein, dass hier nur überall und immer wieder die alten Recken an der Front stehen, zu denen ich ja auch gehöre mittlerweile, sondern wir müssen den Mut haben, finde ich, junge Leute, die Illusionen haben, die Ideen haben, ganz bewusst und aktiv mit hineinzuziehen und Mensch, sag doch mal, was haltet ihr denn davon, deren Kommentar anzuhören? Meine Tochter ist jetzt auch Medizinerin. Ich sehe das auch, wie schwierig das ist manchmal für junge Leute, in irgendeinen Vorstand oder in irgendein Entscheidungsgremium überhaupt nur gehört zu werden. Und ich finde, wir brauchen den Mut, uns als ältere Leute, dazu zähle ich mich jetzt mittlerweile, zurückzuziehen etwas, Anstöße zu geben, ja, aber vielleicht doch mal mit den neuen Techniken, mit denen ich ganz weniger, viel weniger verstehe als die jungen Leute, denen so ein bisschen mal Vorschub zu leisten. Geht doch mal an die Front, sagt doch mal, was ist denn eure Meinung dazu? Künstliche Intelligenz, ich streite mich auch mit meinem Sohn, der ist Techniker, immer sehr, sehr, ja, wir geben unsere Privacy auf, sag ich immer. Und ihr sagt, nein, Papa, das ist nicht so und so weiter. Aber das ist eine sehr fruchtbare Diskussion. Und ich finde, wir können nicht nur untereinander diskutieren und die Maßstäbe vorgeben. Wir müssen die jungen Leute viel mehr an die Front schicken und ihre Meinung abgeben. Und das ist so ein bisschen eine Hoffnung, die ich habe, vielleicht auch jetzt mit diesem Podcast.
Ja, unbedingt. Ich glaube, das war oder ist vor allen Dingen die Intention zu sagen, wir haben eben einen Podcast, ein recht junges oder eine junge Art und Weise, eben junges Publikum auch zu erreichen. Nicht nur, aber ich glaube, da erreichen wir auf jeden Fall ein paar und eben auch vielleicht ein paar Leute, die genau das empfinden, was Sie sagen. Und eben vielleicht, hatte ich ja in Folge 1 schon spaßeshalber mal gesagt, sagen, Mensch, Herr Mondorf, ich glaube wirklich, dass ich was dazu beitragen kann. Und ich habe da ein paar Gedanken, wie wir vielleicht weiter in der Hämophilie forschen können. Ich melde mich mal bei Ihnen. Das wäre, glaube ich, das beste Ergebnis dieser Folge. Herr Rosch, ich will Sie aber gar nicht übergehen oder hier vergessen. Was ist so Ihr Tipp für einen jungen Menschen?
Auch ich möchte gern Networking und Pflegen von Netzwerken unterstreichen. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, vor allem auch interdisziplinär. So haben wir auch vor über 10 Jahren begonnen, regelmäßig auf die medizinischen Fachkongresse zu gehen, Menschen kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen, unsere Beiträge dort auch als Poster zu präsentieren, was, glaube ich, in der Fachgesellschaft gerade für die Hämophilie ein Novum war. Haben uns in die Themen reingearbeitet. Natürlich, wenn wir kein Hämatologe je werden in unserem Leben, wollen wir auch gar nicht. Aber wir wollen mit den Ärzten kommunizieren können. Wir wollen über die Themen gemeinsam sprechen können. Wir wollen verstehen, warum Ärzte so denken. Wir gehen in die Anwendung hinein. Und dasselbe gilt auf der anderen Seite auch für Themen wie Regulatorik oder medizinische Softwareentwicklung. Also beispielsweise sind und waren und bleiben wir aktiv beim VDE auf der Meso-Plattform für medizinische Softwareentwicklung. Das ist für uns ein anderer Ast, der für uns natürlich viel fachnäher ist. Aber auch diese Themen müssen wir im Netzwerk betreiben und vertiefen. Und ja, vielleicht auch an die jungen Leute, die Community ist in solchen Themen oft relativ überschaubar klein und man lernt in relativ kurzer Zeit, also 1, 2, 3 Jahren, wirklich alle Stakeholder und alle relevanten Personen kennen und kann sich mit diesen austauschen. Und dafür ist natürlich Networking, Netzwerken ganz, ganz wichtig.
Wunderbar, vielen Dank. Ich kann mich also wirklich nur herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute alle drei bei mir zu Gast waren. Es war sehr, sehr nett. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass von Ihnen die Bereitschaft, hier zu Gast im Podcast zu sein, für mich auch ein wichtiger Schritt im Bereich der Wissenschaftskommunikation darstellt, der eben auch dazu führen kann, mehr interdisziplinäre Forschung anzustoßen, weil wir natürlich hier nicht nur, das möchte ich nicht ausschließen, junge Leute ansprechen wollen. Diesen Podcast darf natürlich jeder und jede hören. Und wenn das Leute ebenfalls etabliert schon in der Forschung sind oder auch Leute mit vielleicht gar keinem Forschungsbezug sind. Und ich finde es ganz wichtig, eben mal Leute einfach mitzunehmen und zu zeigen, hey, das machen wir hier hinter verschlossenen Toren. So kann ein Forschungsalltag aussehen oder das passiert gerade aktuell. Ich glaube, ganz vielen ist das nicht unbedingt so bewusst, wenn man vielleicht nicht gerade den Bezug zur Forschung hat oder viele trauen sich vielleicht auch nicht an den richtigen Stellen mal nachzuhaken, nachzufragen. Von daher vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen dafür. Und ansonsten bleibt mir wie immer zu sagen, falls Fragen im Raum stehen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dann dürfen Sie sich natürlich melden, sowohl beim DGBMT als auch hier bei unseren Experten. Wir werden die Kontaktdaten bzw. die Websites, wo Sie die dementsprechenden Kontaktdaten finden, auch in unseren Shownotes verlinken. Scheuen Sie sich nicht, bei Fragen oder Anregungen oder Bewerbungsschreiben für die Forschungsgruppe, schicken Sie es los. Und ansonsten, ja, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Da geht es dann um Molecular and Super Resolution Ultrasound. Also es bleibt hier sehr spannend. Bis dahin, tschüss!